Liebe Kattokastlerinnen und Kattokastler, in der heutigen Folge möchten wir uns mit dem Bereich der Wohlfahrt und Sozialarbeit beschäftigen. Und dafür haben wir Herrn Robert Korell eingeladen. Er ist Abteilungsleiter beim DRK Landesverband Nordrhein im Bereich der Wohlfahrtspflege. Und er wird uns über die Arbeit berichten, die gerade geleistet wird. Wir werden uns mit unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen zum Thema Digitalisierung und Ehrenamt. Und dafür holen wir ihn dazu. Ja, ich begrüße Herrn Robert Korell. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, um hier teilzunehmen. Vielleicht mögen Sie sich erstmal unseren Zuschauenden vorstellen.
Ja, schönen guten Morgen. Wie Sie mich ja schon netterweise eingeführt haben, ich heiße Robert Korell. Ich bin Abteilungsleiter beim Deutschen Roten Kreuz Landesverband Nordrhein, bin dort für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit zuständig. Wir sind in einer engen Zusammenarbeit auch mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Dort bin ich auch der Vorsitzende des Arbeitsausschusses Bürgerschaftliches Engagement. Mhm. Ja, soweit zu meiner Person.
Okay. Wie kann man sich denn, also wir haben ja nicht alle unsere Zuschauer kommen aus dem Bereich der Wohlfahrtspflege. Wie muss man sich denn Ihren normalen Arbeitsalltag vorstellen? Also was tun Sie praktisch?
Mhm. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass meine Abteilung in drei Referate und eine Stabsstelle untergliedert ist. Wir haben da den Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, den Bereich der Alten-, Behindertenhilfe und des Gesundheitsbereiches. Und wir haben den Bereich der Migration und Integration. Und eben dadurch, dass wir eben ein stark ehrenamtlich geprägter Verein sind, auch noch eine Stabsstelle Ehrenamt, die sich dann eben auch vor allen Dingen um die Belange unserer ehrenamtlich Engagierten kümmern. Da haben wir eben als Landesverband Nordrhein sind wir da zuständig für unsere 29 Kreisverbände im Landesverband Nordrhein, gesamt NRW. Muss man da zwei Landesverbände unterscheiden bzw. benennen, die eben in einer guten Zusammenarbeit an dieser Stelle eben zusammen funktionieren. Das ist der Landesverband Westfalen-Lippe und eben der Landesverband Nordrhein. Wir mit 29 Kreisverbänden, der Landesverband Westfalen-Lippe mit, wenn ich mich jetzt an der Stelle nicht irre, 38 Kreisverbänden. Das heißt also, dass wir da eben per se erstmal schauen, dass wir all das, was an Informationen, was auch an Anfragen an uns gerichtet wird, dass wir das halt eben sozusagen im Tagesablauf und im normalen Tagesablauf fernab von Pandemiegeschehen und so weiter, dass wir damit eben beschäftigt sind. Das heißt eben auch, dass wir viel an Beratungsleistung in Richtung unserer Kreisverbände erbringen. Das heißt, dass wir auch, was die Belange und Strömungen der Landesarbeitsgemeinschaft angehen, dass wir da eben in den verschiedenen Arbeitsausschüssen und Fachbereichen engagiert sind und eben diese Informationen, die letzten Endes dort zur Verfügung stehen, dass wir die eben auch zeitnah und aufbereitet an unsere Kreisverbände weitergeben, dass eben das dann hilfreich sein kann für die Arbeit vor Ort. Also man muss unterscheiden, der Kreisverband ist strategisch vor Ort unterwegs. Und wir sind die übergeordnete Ebene, sozusagen auch das Bindeglied zwischen Bundesverband, Deutsches Rotes Kreuz, also das Generalsekretariat mit Sitz in Berlin und dann eben die jeweiligen Kreisverbände in den Landesverbänden.
Okay. Jetzt hatten Sie es ja gerade schon gesagt, das Deutsche Rote Kreuz ist ein Verband, der sehr stark die auf Ehrenamtler angewiesen ist oder ehrenamtliches Engagement ja auch fördert und fordert. Ist das gerade noch umsetzbar? Also funktioniert das nach wie vor oder sagen Sie, nee, das Ehrenamt mussten wir jetzt leider erstmal sehr runterfahren?
Nein, das funktioniert nach wie vor und tatsächlich eben auch hervorragend. Gerade eben auch, weil unsere Ehrenamtlichen eben hoch engagiert sind und sich eben auch ihre Aufgabe und letzten Endes den Grundsätzen des Roten Kreuzes verpflichtet fühlen. Und das merken wir ja auch in anderen Situationen, fernab von Pandemie, dass eben gerade unsere Ehrenamtlichen auch die Durchhaltefähigkeit unseres Verbandes eben auch über mehrere Tage hinweg oder teilweise auch über Wochen, so wie es jetzt ja jetzt auch passiert, überhaupt erstmal gewährleisten. Das ist sehr aufwendig. Das hat immer auch damit zu tun, dass Arbeitgeber da auch entsprechend diesem Engagement positiv gegenüberstehen. Im Regelfall ist das so. Das könnte an manchen Stellen auch großzügiger oder einfacher passieren. Aber im Großen und Ganzen muss man eben sagen, dass das einer der entscheidenden Kriterien sind, die die Arbeit des Roten Kreuzes ausmacht, dass wir eben ein ehrenamtlich geprägter und getragener Verein sind, der da eben ganz viel und auch über einen längeren Zeitraum überhaupt möglich macht. Rein hauptamtlich wäre das in der Qualität und Dauer gar nicht möglich. Mhm. Natürlich und einmal mehr, das gilt in jeder anderen oder in jedem anderen Einsatz gilt das auch, ist natürlich, dass der Selbstschutz gewährleistet ist. Das ist bei einer Viruspandemie ist das natürlich auch eine Herausforderung auch. Und das ist ja bekannt, dass an vielen Stellen eben entsprechendes Schutzmaterial, also Mund-Nasen-Schutz, andere Geschichten, dass die eben fehlen oder eben gerade am Beginn dieser Pandemie vornehmlich medizinischem Personal vorbehalten war. Das ist natürlich oder kann ein limitierender Faktor sein. Aber in der Tat, das ehrenamtliche Engagement ist bei uns da an allen Stellen hoch einzuschätzen und gewährleistet da eben auch, dass da die Hilfe beim Menschen ankommt.
Das ist ein schönes Stichwort. Das, was beim Menschen ankommt, also Sie haben ja gerade schon gesagt, natürlich geht der Schutz der Angestellten, der Ehrenamtler, der geht vor. Man tut da alles, um die zu schützen, aber die Arbeit läuft ja weiter. Damit Sie auch in Ihrer Tätigkeit und auch die Kreisverbände in Ihren Tätigkeiten weiter gut arbeiten können, welche Mittel und Wege nutzen Sie denn gerade zur Kommunikation?
Ja, auch da muss man ja einfach sagen, diese Krise lehrt uns Flexibilität natürlich. Und ich glaube, dass davon lebt ja auch unsere Arbeit. Das ist ein Miteinander, ein Tun am Menschen. Das kann man idealerweise nur oder vornehmlich in einem direkten Kontakt und Austausch. So war das ja auch vornehmlich eben vor Zeiten von Covid-19. Aber was man eben jetzt sieht, und da haben das Deutsche Rote Kreuz, aber ich denke auch alle anderen Hilfsorganisationen oder Verbände, Initiativen und so weiter, sehr schnell eben auch gelernt, dass man die technischen Voraussetzungen, sofern noch nicht vorhanden, dann eben beschafft. Das ist natürlich in der Situation, wo alle auf technische Möglichkeiten, Laptops, mehr Bandbreite, ich weiß nicht, was sonst noch, Videokameras für Videokonferenzen zugreifen möchte und diese bestellt, hat man natürlich Lieferengpässe, aber das ist das, was wir zum Beispiel letzten Endes getan haben. Das heißt also, mit Beginn der Krise haben wir versucht, alle Mitarbeiter, die noch keinen Laptop haben und noch keine Möglichkeiten haben für mobiles Arbeiten, die eben entsprechend auszustatten. Das eben auch in der Priorisierung. Das heißt also, alle diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die entsprechende familiäre Gegebenheiten haben, die das zwingend erforderlich machen, dass die eben von zu Hause aus arbeiten können. Wir haben das zuallererst bekommen. Alle Risikogruppen, das heißt also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Vorerkrankungen oder aber eben oberhalb von 60 Jahren, sind dann eben in das mobile Arbeiten geschickt worden. Und mittlerweile haben wir einen Stand, dass das Gros unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumindest mal für den Landesverband als solches und seiner Geschäftsstelle, das sind aber auch mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die eben vornehmlich im mobilen Arbeiten sich momentan befinden.
Glauben Sie, dass das ein Modell ist, was sich auch nach der Krise, was da aufrechterhalten werden wird? Also, dass man eben mehr im mobilen Arbeiten arbeitet, weil es gegebenenfalls flexibler ist oder familienfreundlicher?
Also ich glaube, dass sich vieles davon tatsächlich auch in der Zukunft bewähren wird. Bestimmt nicht in dem Ausmaß, wie wir das momentan erleben. Aber ich glaube, wenn dieser Virus für eines gut ist, dass man eben im Moment merkt, dass man die technischen Gegebenheiten, die schon vorhanden sind, dass man die eben schon auch durchaus nutzen kann. Und ich stelle das auch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fest. Der eine oder andere, der vielleicht auch Berührungsängste hatte, was diesen technischen oder den Einsatz der technischen Mittel angeht, der stellt mittlerweile fest, auch das ist ja eigentlich relativ angenehm, das funktioniert ja sogar gut. Man versteht einander gut. Konferenzen, die wir sonst eben teilweise ja auch aufwendiger vor Ort durchgeführt haben, kann man, und das ist auch einer dieser Lerneffekte, ohne weiteres und ohne Probleme eben tatsächlich auch virtuell stattfinden lassen. Selbst das Präsentieren von Folien, der Austausch von Dokumenten, also all das, was das ist ja nichts Neues. Also andere Unternehmungen und so weiter arbeiten ja schon lange kollaborativ. Aber ich glaube, da haben wir in unserem Bereich teilweise eben auch ein bisschen was hinterhergehinkt. Das hat eben auch teilweise auch gute Gründe, weil eine Face-to-Face-Beratung, die kann man, glaube ich, dauerhaft nicht durch eine Videokonferenz ersetzen, weil das dann eben ja auch zu eindimensional am Ende wird. Also das ist, sage ich mal so, für diese Zeit jetzt ist das sicherlich eine gute Krücke und ein gutes Hilfsmittel. Und hier und da wird das auch weiterhin Anwendung finden. Das wird aber nie, und das ist ja auch eine schöne Botschaft und eine schöne Erkenntnis, das wird natürlich nie das persönliche Gespräch. Und ich hoffe auch, und ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, das wird ja auch nicht einen persönlichen Kontakt, und da denke ich tatsächlich auch mal um eine Umarmung, eine haltende Hand und so weiter, das wird das ja nie ersetzen können. Und das ist ja auch gut so. Gleichwohl denke ich, die Möglichkeiten, die wir haben, die sollten wir in den Blick nehmen und prüfen, wo wir sie denn sinnvoll wenigstens als Ergänzung einsetzen können. Und da sind wir, glaube ich, gerade mittendrin und stellen da ganz spannende Sachen fest.
Wenn Sie zurückgucken und dann von jetzt aus in die Zukunft, was würden Sie denn sagen, sind Dinge, die sollten passieren oder wären vielleicht besser sogar schon lange passiert?
Ich fangen wir mal bei dem Grundsätzlichen an, und das sind dann vielleicht auch erstmal die Einrichtungen. Das gilt für mich genauso wie also für stationäre Einrichtungen im Bereich der Pflege, wie aber eben auch für Einrichtungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Kindertageseinrichtungen und so weiter. Das Deutsche Rote Kreuz spricht in dem Zusammenhang, worauf ich hinaus will, von Härtung von Einrichtungen. Das klingt vielleicht ein bisschen was martialisch, meint aber eben letzten Endes, dass man die Einrichtung als solches erstmal krisenfähig macht. Das bedeutet auch, und soweit denke ich, muss man das auch in den Blick nehmen, gerade auch bezogen auf das Rote Kreuz, in Krisenlagen, jetzt ist es eben eine Viruspandemie, es kann aber auch der Stromausfall oder sein, da erhofft sich der Mensch, da erhofft sich die Bevölkerung vom Roten Kreuz vor allen Dingen Hilfe. Und wenn eben das Rote Kreuz auf einem entsprechenden Gebäude steht, müssen wir, und das tun wir auch, davon ausgehen, dass nicht nur die Zielgruppe, die in der Einrichtung untergebracht ist, zu diesem Gebäude kommt, sondern eben auch andere Mitmenschen aus dem Quartier, eben auch mit Fragestellungen, die ganz vielschichtig sein können. Habt ihr Babynahrung? Wie lange wird es noch dauern? Habt ihr Verbandmaterial? Ich fühle mich nicht gut. Wie ist denn die Notrufnummer für den nächsten Arzt? Und so weiter. Das ist erstmal so das Grundsätzliche. Uns geht es aber eben auch um solche Dinge wie Bevorratung. Angefangen von Notstromaggregaten, die natürlich vor allen Dingen auch in stationären Pflegeeinrichtungen eine wesentliche Rolle spielen können. Das geht um Hygieneschleusen, um Ansteckungsgefahren einzudämmen. Das geht auch, und da verlasse ich so ein bisschen was die Einrichtung oder das Gebäude als solches, das geht aber auch für uns in die Richtung, dass wir eben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass wir die sehr sensibilisieren für solche Situationen. Das heißt also, wir haben da oder wir sehen da auch durchaus einen Schulungsbedarf, was denn halt alles in Großschadenslagen oder in Krisen und so weiter nötig sein kann und was da eben wichtig ist. Vieles davon kann man natürlich auch unter dem Stichwort Resilienz subsumieren. Wir sehen durchaus, dass wir eben auch da Angehörige, Eltern, Kinder, alle diejenigen, die unsere Einrichtung letzten Endes besuchen, auch viel mehr und häufiger in Berührung bringen können und sollten. Wie kann ich mich denn präparieren für solche Fälle? Mhm. Und das passiert noch zu wenig. Ich glaube, dass die derzeitige Situation das ein Ansatz sein wird. Ich denke auch da an den politischen Raum für eine solche Preparedness, dann eben auch mehr Geld am Ende des Tages in die Hand zu nehmen, um dann eben besser vorbereitet zu sein. Also wenn man natürlich jetzt ins europäische Umland eben guckt, dann kann man ja durchaus konstatieren, dass Deutschland sich in der Krise sehr gut verhalten hat. Ich glaube aber, dass das eben kein Ruhekissen ist. Ich glaube, dass wir zu einem richtigen oder zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt richtige und wichtige Entscheidungen getroffen haben. Aber man kann auch vieles im Vorfeld schon eben entsprechend mitdenken und bedenken, um dann eben noch schneller und noch effektiver in möglichen ernsten Situationen dann reagieren zu können. Also ich glaube, das wird nochmal so eine entscheidende Geschichte sein, die wir da lernen. Das ist so das Grundsätzliche. Ich denke, eine andere wichtige Geschichte, und das erlebt man in der Praxis an der einen oder anderen Stelle jetzt auch, dass es auch darum gehen muss, die technischen Möglichkeiten im Bereich der Kommunikation eben auch für zum Beispiel Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeheimen in den Blick zu nehmen. Wie kann ich da im Lichte von Betretungsverboten und so weiter den Kontakt, der ja gerade in solchen Notlagen dann einmal mehr so wichtig ist, wie kann ich den aufrechterhalten? Das gilt für mich aber auch im Übrigen, und da sieht man auch gute Praxisbeispiele, wie findige Kindertageseinrichtungen eben den Kontakt mit ihren Kindern halten, die jetzt eben zu Hause sind. Das sind dann die ganz einfachen und grundsätzlichen Dinge, wie Bilder oder kurze Videonachrichten aus der Kita. Guck mal hier, wir sind immer noch für euch da und wir denken an euch. Und wir freuen uns schon wieder darauf, wenn ihr wieder da seid. Nur mit euch ist die Kita lebendig. Das können Hilfsmittel sein für die Eltern. Was kann ich denn mit denen jetzt den ganzen Tag über machen? Wie kriege ich die beschäftigt? Welche Angebote fernab von Sendung mit der Maus um 11.30 Uhr, was ja auch schon auch ein sehr hilfreiches Angebot ist, kann ich sonst noch nutzen? Also auch das wird nochmal viel mehr eine Rolle spielen, wie man da eben auf findige Art und Weise Kommunikation und Nähe, wenn man das so nennen kann, aufrechterhalten kann.
Ich möchte Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, eine 60-Sekunden-Botschaft zu senden, ohne Fragestellung, sondern ganz frei das, was Sie zum Ende unseres Gesprächs noch loswerden möchten. Dafür haben Sie Zeit, die läuft ab jetzt.
Ja, ich möchte es allgemein halten. Also ich finde es ein sehr schönes Zeichen, oder es ist schön zu sehen, wie wir Menschen mit dieser Situation umgehen. Weil im Regelfall tun wir das tatsächlich gut und auch besonnen. Und auch wenn uns manche Regel eigenartig vorkommt, akzeptieren wir das. Ich hoffe, dass wir das akzeptieren, weil wir eben sehen, dass das Gemeinwohl, das Zusammen ist wichtig. Die Menschen in ihrem Zusammenhang rücken in den Vordergrund und nicht mehr so sehr der Einzelne. Und das wäre auch etwas, was ich mir wünschen würde, dass eben weniger Egoismus unser Handeln bestimmt, sondern dass wir eben schauen, wir sind nicht alleine auf der Welt, sondern das gelingt nur, wenn wir aufeinander schauen und aufeinander achten und füreinander da sind. Und wenn wir das eben tun, ich glaube, dann fällt eben die eine oder andere Einschränkung, die wir da so erleben, die fällt dann vielleicht auch leichter, weil wir wissen, wofür wir das tun. Das tun wir nämlich für uns alle. Und das tun wir auch eben darum, dass es uns eben auch über eine Krisenzeit hinweg auch gut geht und gut gehen kann. Und dadurch, dass Gesellschaft immer näher zusammenrückt, glaube ich, müssen wir Abstand nehmen von einer Ellenbogenkultur und müssen da einfach auch mehr einander zugewandt eben schauen, wie wir die Dinge geregelt bekommen.
Okay. Ja, vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Ich danke für das Gespräch und verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ebenso, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss.